Caritalks. Caritalks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zum vierten Podcast der Miniserie Altenheim Stories und diesmal mit dem Titel Wie findet man ein gutes Altenheim? Ich bin Anne Eckert, Referatsleitung Altenhilfe und Sozialstation beim Diözesan Caritasverband Münster. Ich habe heute zwei Gäste da. Ein Gast ist wieder Johannes Tepasse aus dem Altenheim in dem Guten Hirten in Bocholt. Johannes, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Aber gerne.
Ja, mein anderer Gast ist meine Kollegin, die Nathalie Albert. Nathalie, du kannst uns ein bisschen was zu Ergebnis und Ergebnisqualität und überhaupt über gute Altenheime erzählen. Danke, dass du da bist.
Ja, ebenfalls sehr gerne.
Ja. Johannes, was ist ein gutes Altenheim? Wie kann ich als völliger Laie denn erkennen, was gut ist in einem Altenheim? Ich habe gar keine Ahnung und muss jetzt ein Altenheim suchen, einen Pflegeplatz suchen.
Ganz sicher kann man es nicht erkennen an den Prospekten oder an Internetauftritt. Okay. Ich glaube, die schlechtesten Heime haben die buntesten Prospekte. Da gibt es aber einen anderen Weg und der ist ganz einfach. Aber mit Arbeit verbunden. Man muss sich nämlich auf den Weg machen und tatsächlich die Altenheime, die in Frage kommen, einfach mal besuchen. Bei uns brauchte man sich eigentlich nicht anzumelden. Jetzt während der Corona-Zeit war es ein bisschen schwieriger. Aber sonst grundsätzlich sage ich den Leuten einfach, kommt einfach vorbei, macht keinen Termin mit dem Heimleiter aus, sondern spaziert rein und fragt die Leute, ob es ihnen gut geht. Ihr seht schon, am Anfang, wie die Leute dort sitzen, ob die beschäftigt sind, ob es irgendetwas darüber hinaus gibt und wie man auch angesprochen wird, wie es da riecht, ob es hell und freundlich ist, die ganze Atmosphäre einfach mal auf sich wirken lassen und mal die Leute fragen, wie geht's dir denn?
Also auch Bewohner, die dort dann sitzen oder auf einer Parkbank sitzen, genau. Ansprechen und
auch
fragen.
Auch die Angehörigen, okay. Die ja auch oft kritisch sind, einfach mal fragen, wie ist das denn hier?
Wie ist es hier? Wie geht's Ihnen? Sind Sie zufrieden hier?
Und dann kann man tatsächlich durch eigene Erfahrung schon mal eine ganze Menge mitnehmen nach Hause, wo man dann die Entscheidung treffen muss, gehe ich in dieses Altenheim oder gebe ich meine Mutter oder meinen Vater dorthin?
Aber das sind ja lauter Dinge, die kann ich quasi sehen. Also ich kann da reingehen und kann quasi schauen, wie sieht's aus? Ist es so, wie ich mir das vorstelle, auch von der Sauberkeit? Ich kann gucken, wie ist es zum Beispiel vom Riechen her? Ist das in Ordnung? Das hast du gesagt. Aber gibt es noch was anderes, was man sagen kann, was gut ist oder für ein gutes Altenheim spricht, Nathalie?
Ja, erstmal muss ich dem Herrn Tepasse ja recht geben. Hingehen, Leute fragen, mit den Menschen sprechen, das ist erstmal das Wichtigste. Die freuen sich da in der Regel auch drüber, einfach mal unverhofft Besuch zu bekommen. Die sind auskunftsfreudig. Und dann ist man beim Kern der Sache. Gefällt es den Leuten, geht es den Bewohnern gut? Das andere sind natürlich objektive Kriterien, die wir jetzt neu nach langer Projektlaufzeit einführen in die Einrichtung, wo uns leider Corona auch so ein bisschen den zeitlichen Ablauf verhauen hat. Da geht es um Indikatoren für die Erfassung von Ergebnisqualität.
Okay, Nathalie, was sind Indikatoren und was bitte ist Ergebnisqualität? Ich will ja nur wissen, ob das Altenheim gut ist.
Genau, das Ganze ist furchtbar kompliziert und deswegen auch für den absoluten Laien, von dem du gerade gesprochen hast, eigentlich nicht so einfach handhabbar. Ein Indikator ist einfach eine Kennzahl, also ein Anzeiger dafür, ob eine gute Qualität stattfindet oder nicht. Ergebnisqualität heißt im Grunde genommen, was kommt denn beim Bewohner an?
Was kommt hinten raus, okay?
Ja, im Unterschied zu dem alten Qualitätsprüfungssystem, was wir vorher hatten, wo vornehmlich die Pflegedokumentation bewertet wurde.
Okay, also jetzt wird nicht mehr die Dokumentation bewertet, sondern das, was wirklich beim Bewohner an- oder rauskommt.
Ja, okay. Wir haben zwei Verfahren. Einmal das interne Verfahren, das die Mitarbeiter der Einrichtung selber bedienen. Also schauen, wie geht es dem Bewohner? Gelingt es uns, die Mobilität zu erhalten, die Fähigkeiten, sich selber zu versorgen, noch soweit es geht, zu erhalten? Und dann gibt es immer noch die externe Prüfung durch die Prüfdienste. Naja, und da muss man abwarten. Da üben wir gerade noch, ob es dort gelingt, sich auch ein wenig von der Dokumentation zu lösen und so, wie es geplant ist, in einen Beratungsprozess zu gehen.
Okay. Johannes, ich habe vor 11 Jahren hier angefangen und dann kam deine Qualitätsprüfung und ich erinnere mich, dass du das schlechteste Altenheim in ganz Deutschland warst. Wie kam denn das dazu?
Ja, das war daher, weil die Prüferin einfach nicht objektiv geprüft hat. Wir haben einen großen Park, zum Beispiel mit Tieren und mit einem Teich und vielen Möglichkeiten direkt um das Altenheim herum, mit einem geschützten Garten. Und sie hat in die Bewertung geschrieben, dass wir überhaupt keinen Garten haben.
Also
und
du das hast mit den Garten versteckt?
Mit 5 bewertet. Dann hat sie bei uns bewertet, dass die Bewohner keine Auswahl an Essen haben und da nicht mitbestimmen können, was sie essen. Dabei haben wir im Gegensatz zu anderen Altenheimen, die ein Tablettsystem haben, wie im Krankenhaus, da kennt man das ja, stellen wir unser Essen 2 immer zur Auswahl in Schüsseln auf den Tisch, dass der Bewohner im Augenblick entscheiden kann, ich nehme jetzt 3 Kartoffeln und kleine oder ich habe großen Hunger, ich nehme ein bisschen mehr und ein bisschen von dem Gemüse und von dem anderen. Beim Tablettsystem, das am Abend vorher abgefragt wird, was genommen werden soll, hatten die das dokumentiert. Da wir aber nicht wissen können, welchen Hunger jetzt so ein Bewohner entwickelt, haben wir natürlich nichts dokumentiert. Und das wurde mit 5 bewertet, obwohl ich sicher bin, dass unsere Bewohner glücklicher sind mit
gut,
dem System.
Gut gegessen haben, ne?
Und gut gegessen haben. Und wir haben vor allen Dingen noch eine eigene Küche, wo der Koch nach Bocholter Art kocht. Das ist wichtig, das kommt an bei den Menschen. Und es gab noch viele andere Punkte. Aber
ich kann mich an ein Kriterium erinnern, also es ging ja auch durch mehrere Instanzen dann. Es war ja auch nochmal ganz spannend, weil ihr habt euch das ja nicht gefallen lassen. Und da gab es dann einen Richter im Sozialgericht hier in Münster, der hat dann zu der einen Prüferin gesagt, sie wollen doch nicht sagen, dass die Einrichtung jetzt hier irgendwie nicht in Ordnung ist, nur weil nachmittags um 16:30 bei einem Rollstuhl noch ein Essensrest war, weil ihr ja alle in der Prüfung wart und alle versucht habt, diese Prüfung zu begleiten.
Ja, und das wurde dann als große Unsauberkeit im Haus deklariert, was natürlich auch Blödsinn ist. Denn die Bewohner essen ja auch zwischendurch und die rennen jetzt nicht immer nur mit dem Besen hinter den Bewohnern her. Es könnte ja mal eine Prüfung kommen, sondern wir lassen die Bewohner leben und dann essen, wenn es denen Spaß macht. Und wie das bei alten Menschen so ist, dann wird auch schon mal gekrümmelt.
Ja, dann geht auch mal was daneben, ne?
Ja, so. Ganz normales Leben halt. Mhm.
Und das war also das alte Prüfsystem. Da hat man geguckt, wie gut ihr dokumentiert habt. Also man hat die Dokumentationsqualität ja, abgeprüft.
Wobei dann noch viele Dinge einfach auch gar nicht erfasst wurden. Denn das, was eigentlich das Wohlsein der Bewohner ausmacht, das wurde nicht abgefragt. Und die Bewohner vor allen Dingen selber nicht. Strukturen wurden beguckt und ja, dann hieß es beispielsweise, wir hätten kein System zur Sterbebegleitung. Und das hat mich persönlich wirklich getroffen, weil wir waren mit die Ersten in Deutschland, die ein Hospiz aufgemacht haben. Und natürlich haben wir da ein Konzept für entwickelt, so dass bei uns niemand unbegleitet sterben musste. Wir haben dafür gesorgt, dass, wenn es sein muss, 24 Stunden rund um die Uhr einer mit am Bett sitzt. Und das hat mich dann persönlich getroffen, so dass wir dann auch gegen dieses Urteil geklagt haben und auch das mit Erfolg durch 2 Instanzen, dass der Richter dann in der 2. Instanz erstmal die Leute, die von der Pflegekasse da waren, gefragt haben, wie kommt ihr denn überhaupt zu dieser Bewertung? Das ist ja auch rechnerisch gar nicht nachvollziehbar, was ihr da macht. Und keiner von denen konnte erklären, was sie da überhaupt tun. Und zum Schluss tauchte der Richter dann noch mit der schönen Bemerkung auf: Wissen Sie was, Sie schreiben, das wäre ein schmutziges Heim mit unzufriedenen Leuten. Ich kann Ihnen sagen, ich bin vor 3 Tagen einfach wie Harun al-Rashid, der nachts durch seine Stadt Bagdad gelaufen ist, um zu gucken, wie es seinen Untertanen geht, durch den guten Hirten gelaufen, ohne dass die wussten, wer ich bin.
Der ist einfach in eure Einrichtung gekommen.
Richtig. Und okay. Was ich gesehen habe, war eine saubere Einrichtung mit glücklichen Menschen und mit vielen aufgeschlossenen Mitarbeitern, die mich angesprochen und gegrüßt haben. Das kann ich Ihnen nur mitgeben. Und das, was Sie da schreiben, passt vorne und hinten nicht.
Es hat also überhaupt nicht gestimmt.
Ja.
Okay. Okay. Ja, jetzt war das vor 10 Jahren, ne? So. Seither ist was passiert. Nathalie, du hast gerade gesagt, es gibt jetzt was Neues. Wenn man vorher die Dokumentation geprüft hat und solche Dinge irgendwie aufgebauscht hat, die vielleicht gar nicht so groß waren. Was ist es denn jetzt? Also was hat sich verändert und wie war der Weg dahin?
Also was sich verändert hat, ist die Perspektive eben auf das Ergebnis. Wenn wir bei dem Beispiel Essen bleiben, wird jetzt beispielsweise nicht mehr geprüft, ob es mehrere Mahlzeiten zur Auswahl gibt und das ist dann entweder gut oder schlecht. Ist ja auch verrückt. Also zu Hause war es immer so, es wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Das kennen die meisten anderen Bewohner von früher ja auch nicht. Also naja. Und jetzt wird beispielsweise anhand der Kennzahl Gewichtsverlust, ungewollter Gewichtsverlust geschaut, wie gut eine Einrichtung die Bewohner im Ernährungsprozess unterstützt, wenn jemand nicht abnimmt. Ja, und in vielen Heimen haben wir mittlerweile eher die Tendenz, dass die Bewohner zunehmen, wenn sie einziehen. Dann kann man davon ausgehen, es schmeckt ihnen und sie essen und sie werden so, wie sie es brauchen, unterstützt beim Essen.
Okay. Johannes, ist es bei euch auch so, nehmen die Bewohner zu, wenn sie einziehen?
Das kann passieren, tatsächlich. Und auch der Allgemeinzustand ändert sich oft. Viele Menschen, die zu uns kommen, haben vorher alleine irgendwo gelebt oder in Familien, die sich nicht richtig Tag und Nacht darum kümmern konnten. Wenn sie bei uns aber die richtige Ansprache bekommen, dann macht auch das Essen zum Beispiel wieder Spaß. In Gesellschaft isst man auch viel lieber als alleine, wo man dann sagt, boah, das muss ich jetzt in mich reindrücken. Also da hat das Zusammenleben auch positive Auswirkungen auf meinen gesamten gesundheits- und psychischen Zustand.
Was gibt es jetzt noch für ein Kriterium für gut oder für ein gutes Altenheim, was ich mir jetzt anschauen könnte?
Ja, wir haben auf der einen Seite verschiedene Indikatoren zum Erhalt von Selbstständigkeit. Mobilität hatte ich eben schon angesprochen. Das würde ja auch zu dem Beispiel passen. Habt ihr einen Demenzgarten oder ein Außengelände? Ob der jetzt im Konzept steht oder nicht, aber wenn die Bewohner dort spazieren gehen und ihre Mobilität dadurch erhalten oder sogar gefördert wird, dann hätten wir da ja auch schon wieder ein gutes Ergebnis. Dann geht es noch darum, ob es der Einrichtung gelingt, Stürze mit schwerwiegenden Folgen zu vermeiden. Heißt im Umkehrschluss natürlich, wir wollen, dass unsere Bewohner laufen. Ja, das erhält nämlich ihre Eigenständigkeit und ihre Mobilität. Nicht immer gelingt es, dass kein Sturz passiert. Das gehört einfach zum Lebensrisiko dazu. Aber die Einrichtung tut eben ihr Möglichstes, um schwerwiegende Folgen wie zum Beispiel Frakturen zu verhindern.
Okay. Das heißt, ich erhalte die Mobilität, damit sind Menschen trittsicher und die Hoffnung ist, damit stürzen sie nicht so.
Ja, genau, das ist das Prinzip. Und wir haben auch über das Projekt unter anderem herausgefunden, dass es tatsächlich diesen Zusammenhang gibt, also beziehungsweise umgekehrt den negativen Zusammenhang nicht gibt, dass wenn ich jemanden über eine freiheitsentziehende Maßnahme beispielsweise fixiere, dass dann weniger Stürze geschehen. Das stimmt so gar nicht.
Das stimmt so gar nicht. Sondern viel Mobilität führt zu viel Freiheit und zu viel Trittsicherheit und zu weniger Stürzen. Kannst du das bestätigen aus deiner Einrichtung, Johannes?
Da ist es dann meine Aufgabe, auch das passende Angebot dafür zu machen. Denn ich muss Anregungen geben, dass die Bewohner auch aus den Zimmern kommen und am Leben teilnehmen. Das heißt, da ist dann ja sofort auch schon ein bisschen Bewegung drin. Und wenn ich dann das gemeinsame Singen am Freitagnachmittag mit, wo bei uns 80 Bewohner mindestens teilnehmen, an einem zentralen Ort habe, dann habe ich schon fast die Fischerchöre, aber da muss ich erst mal hin. Und so gibt es viele, viele andere Angebote auch. Es ist tatsächlich das Ziel, die Bewohner aus den Zimmern zu locken, aber nicht zu zwingen. Es gibt auch viele, die sagen, nö,
will ich nicht.
Möchte ich nicht, ich lese in meinem Buch und bin zufrieden.
Die lasst ihr dann auch in Ruhe.
Ja, sagt mir, was passiert. Vielleicht ist ja doch mal was, wo ich hingehe. Aber lasst mich auch mein Leben so leben, wie ich möchte. Und das wird dann auch akzeptiert.
Müsst ihr das dann dokumentieren, dass ihr dem Bewohner das angeboten habt und er nicht will? Und wird das wieder überprüft?
Ja, und das war auch so eine Geschichte der ersten Prüfung. Da hat doch tatsächlich die Prüferin moniert, dass eine Frau, die nicht auf unser Schützenfest wollte, was wir für die Bewohner veranstaltet haben, im Zimmer blieb. Und da ist dann eben auch die Frage, worum geht es denn hier eigentlich? Dass wir möglichst viele Bewohner ans Laufen kriegen oder dass wir möglichst viele Bewohner zufrieden haben hinterher? Und das kann ganz unterschiedlich sein und sehr individuell dann auch sein. Unser Sozialdienst, der fragt alle Bewohner, was sie so sich vorstellen.
Mhm. Beim Einzug.
Beim quasi. Einzug und kurz drauf auch nochmal, ob denen was fehlt. Und das ist von der Struktur her wichtig, um Angebote zu machen, die dann auch zugeschnitten sind auf das, was die Bewohner wirklich wollen.
Also ich habe kein quasi vorgegebenes Angebot, sonst wird geguckt, was wollen die Leute machen und das kann dann auch stattfinden.
Genau, und da gibt es dann auch noch eine Institution im Heim, die da kräftig mithilft. Das ist der Bewohnerbeirat, wo auch manchmal kritische oder auch zu Recht böse Bemerkungen mal kommen, wenn irgendetwas nicht so läuft, wie sie sich vorstellen. Und die tagen zum Beispiel bei uns einmal für sich alleine, laden dann aber andere Bewohner noch mit dazu, um zu hören, was es
wie
gibt.
Wie ist es denn, ne?
Und dann muss der Heimleiter antreten und kriegt dann die gesammelte Ladung erstmal ab.
Okay.
Und
was machst du dann mit der Ladung?
Ich bring's dann teilweise an meine Mitarbeiter, die dafür zuständig sind, wenn mal was nicht so geklappt hat, wie es eigentlich sein sollte. Und das aber möglichst schnell. Oder ich muss mich selber drum kümmern. Gibt aber auch Dinge, wo ich dann mal Nein sagen muss, weil es einfach nicht darf oder nicht geht.
Nathalie, wie ist denn das? Wir haben ja nicht nur mobile Bewohner in Pflegeeinrichtungen, sondern zum Teil auch schwerst pflegebedürftige, bettlägerige Bewohnerinnen und Bewohner. Wie kann ich denn da erkennen oder wissen, ob so eine Einrichtung gut ist oder nicht?
Ja, bei den bettlägerigen Bewohnern geht es ja viel darum, dass die sich eben nicht mehr selber bewegen können. Die sind darauf angewiesen, dass die Pflegekräfte ihnen helfen, sich anders zu positionieren, sei es jetzt im Liegen im Bett oder auch mal in speziellen Pflegerollstuhlen, Cozy Chair zum Beispiel gibt es da. Und da ist, wobei das für alle Bewohner gemacht wird in diesem System, aber bei denen mit einer besonderen Relevanz, die Vermeidung eines sogenannten Druckgeschwürs, eines Dekubitus.
Also wird da gezählt, wie viel Druckgeschwüre gibt es dann? Und das ist ein Indikator?
Genau, ein Indikator wäre, wie viele Druckgeschwüre sind in der Einrichtung, im Verantwortungsbereich der Einrichtung innerhalb der letzten 6 Monate entstanden.
Warum ist das wichtig in der Einrichtung?
Naja, wenn es im Krankenhaus entstanden ist, dann ist die Pflegeeinrichtung nicht verantwortlich.
Ja. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten für die, die nun nicht mehr aus dem Bett steigen können, tatsächlich in diesen Liegerollstühlen am Leben teilzunehmen. Ein schönes Beispiel, da kommt unser Koch und kocht in der Gruppe der Bewohner in der kleinen Küche und im Liegerollstuhl ist wer dabei und ich krieg dann mit, abends kommt die Tochter und fragt, na, was habt ihr denn heute gemacht? Ich hab gekocht. Die hat nicht ein Messer in der Hand gehabt, aber ich habe gekocht.
Weil die Atmosphäre und der Geruch dabei war.
Oder Es gibt einige Häuser, die haben nach dem holländischen Vorbild so Snuselräume eingerichtet. Das sind Räume mit bestimmtem Licht und Musik und die dem Wohlfühlen dienen sollen. Und ich habe gedacht, dafür ein Zimmer jetzt möglicherweise opfern, ob es das denn überhaupt genutzt wird. Und habe gedacht, nein, bei denen, die im Bett liegen, ich kann doch auch das Snoozeln zu denen bringen. Und wir haben dann einen Wagen konstruiert, wo dann auch ein Projektor drauf ist, wo Musik drauf ist, wo bewegende Gegenstände dabei sind. Und schieben den dann auch zu den Bewohnern, wo wir denken, die haben das gerne. Also so geht's ja auch. Wenn der Bewohner nicht kommen kann, dann müssen wir halt kommen.
Dass man die Aktivitäten quasi an den Möglichkeiten des Bewohners anpasst.
Und vielfach ist es aber auch so, dass Betten dann tatsächlich nach draußen gebracht werden. Also auch auf große Sonnenterrassen haben wir die Gelegenheit in vielen Einrichtungen dazu. Wir haben auch Einrichtungen, in denen auch Wachkoma-Patienten quasi noch in die Senkrechte gebracht werden, um an Aktivitäten teilzunehmen. Und das dann mit multifunktionalen Betten. Also auch das gelingt, das ist schon eine Leistung der Einrichtung, finde ich.
Ja, und da gibt es eben das Vorurteil, dass viele, die jetzt im Bett liegen, ja gar nichts mehr mitbekommen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe schon Koma-Patienten bei uns gehabt, die sich erholt haben und mir dann hinterher gesagt haben, ich weiß ganz genau, wer im Zimmer war und wer mich nett angesprochen hat. Also sie hatten alles mitbekommen, auch wenn sie keine Reaktion zeigen können. Und das sage ich meinen Mitarbeitern auch, geht davon aus, dass alles, was ihr Gutes tut, auch gut ankommt.
Johannes, ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem jungen Mann und er sagte, naja, im Altenheim sitzen die alten Menschen ja einfach nur rum. Ja, die sitzen manchmal rum, aber was passiert denn eigentlich zu diesen ganzen Aktivitäten, die du gerade berichtet hast?
Ja, wenn ich Fernsehberichte sehe, dann sieht man in der Regel einen Flur, wo alte Menschen sitzen. Und das ist bei uns nicht der Fall. So dieses typische Bild vom Altenheimflur mit vor sich hin dösenden Menschen kann ich einfach nicht bestätigen. Bei uns findet viel Austausch statt. Das hat auch was mit den kleinen Wohngruppen, die familienähnlich zusammenleben, zu tun. Und es findet einfach viel Kultur auch statt. Mir ist es ein großes Anliegen, etwas zu bieten, was dann wieder anregend auch für die Bewohner ist. Das kann Musik sein, das kann können die guten Bilder an der Wand sein von Bocholter Künstlern, die da hängen. Es können so viele Dinge sein, die einfach eine Beteiligung am Leben herausfordern.
Nathalie, werden denn solche Indikatoren wie so Anregungen oder Kunst oder Angebote, wird das auch erhoben in diesem Qualitätsprüfungssystem?
Nein, im Moment noch nicht. Es gibt einen gesetzlichen Auftrag, sollen Instrumente geschaffen werden zur Erfassung von Lebensqualität beispielsweise. Wir hatten im ursprünglichen Projekt, was wir mit der Uni Bielefeld, mit dem IPW durchgeführt haben, auch mal die Erfassung von Aktivitäten. Das war ja mehr so ein Sammelsurium, aber da ließen sich keine handfesten Kennzahlen draus entwickeln. Das ist auch, glaube ich, viel zu individuell, um das so zu strukturieren. Johannes hat das ja eben schon beschrieben, wie erfragt wird, was ist denn überhaupt biografisch beim Bewohner an Vorlieben vorhanden? Was möchte der denn noch? Es gibt Bewohner, die möchten auch einfach mal in Ruhe gelassen werden. So, nachdem sie ihr ganzes Leben in Action waren, braucht man vielleicht auch mal
ein bisschen Pause. Ruhe. Also ich stelle mir das gerade vor, dann kann ich doch eigentlich in eine Einrichtung gehen, mir alles anschauen. Und eine Frage wäre ja, was bieten Sie denn alles an?
Ja, kann man mal machen. Na,
das wäre doch ein Kriterium, oder?
Und manchmal ist es dann auch was Kleines einfach nur. Wenn ein Bewohner unruhig ist und einfach nur durch die Gegend läuft und irgendwas sucht und machen möchte, dann kamen dann auch die Pfleger zu mir und fragten, haben Sie nicht eine Idee? Ja, ich sag, was war der denn von Beruf? Ja, Tischlermeister. Ich sag, dann gib ihm doch erstmal ein Stück Holz und ein Stück Schmirgelpapier und vielleicht ist es das, und so war es dann auch. Dann hat er das bearbeitet von oben bis unten und man konnte sehen, wie er runterkam und die Unruhe war weg. All diese Dinge, da muss man dann einfach nochmal hingucken, wo kann ich denn bei diesem Menschen ansetzen, was könnte ihn herausfordern, um am Leben teilzunehmen.
Nathalie, du sagtest, jetzt gibt es dieses neue Prüfsystem und das sagtest du, die Pflegenden schauen da erstmal selber. Wie ist denn das, wenn die jetzt auf ihre eigene Arbeit oder auf ihre eigenen Ergebnisse schauen? Kann man da auch was beschönigen? Wie ist denn das?
Also das System lässt sich wahrscheinlich rein theoretisch betrügen, es wäre aber extrem aufwendig. Wir haben insbesondere durch die lange Projekterfahrung eher den Effekt wahrgenommen, dass die Pflegenden stolz sind, dass sie sich auch so ein bisschen bei der Ehre gepackt fühlen, dass sie ja quasi auch mit so einem kleinen wissenschaftlichen Auftrag unterwegs sind und dann auch mal nicht nur für den einzelnen Bewohner erfahren, da ist uns etwas gelungen. Wir hatten ein pflegerisches Ziel und konnten es umsetzen, sondern auch dann über die ganze Einrichtung hinweg sehen. Da ist uns gemeinsam etwas gelungen in der Umsetzung.
Johannes, ihr hattet ja auch mit eurer Einrichtung an diesem Ausprobierungsprojekt von dem System, was jetzt kommt, mitgemacht. Was war denn die Motivation, das auszuprobieren und da dabei zu sein?
Ach, der gute Hirte ist immer offen für neue Dinge gewesen. Das waren die Schwestern schon als Ordensschwestern, das noch führten. Die hatten eher das Internet als ich. Also es war immer der Blick darauf, wo könnten wir irgendetwas bekommen, was unseren Bewohnern und den Mitarbeitern nützt. Und das schimmerte bei diesem Projekt auch schon durch, als das anfing. Da geht man mit einem anderen Ansatz dran, als es eben die Prüfung vorher war. Und da waren wir dann gepackt und wollten auch gerne mitmachen.
Okay. Nathalie, das Projekt ist jetzt beendet. Wie viele Einrichtungen haben an diesem Erprobungs- oder Ausprobierungsprojekt insgesamt mitgemacht?
Ich glaube, wir waren weit über 100. Waren wir bei 160? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist schon so fast so lange her.
Und jetzt wird das quasi auf alle Altenheime in Deutschland übertragen?
Ja, genau. Ja.
Und ab wann gilt das?
Naja, eigentlich würde es schon gelten. Das Jahr 2020 wurde dann aber Corona-bedingt nochmal als sogenannter Erprobungszeitraum deklariert, sodass die ersten verpflichtenden und auch auszuwertenden Erfassungen nächstes Jahr starten, also Januar 2022.
Und dann erheben die Mitarbeiter quasi ihren eigenen Ergebnisse. Und was passiert dann?
Ja. Also ich hoffe, dass die Mitarbeitenden ihre eigenen Ergebnisse erfassen. Es gibt manchmal so Situationen, wenn ich die mitkriege in Schulungen, da wird dann gesagt, naja, das wird zentral erfasst. Da möchte ich auch eindringlich vorwarnen, weil man die Bewohner schon gut kennen muss, um diese Erfassung zu machen. Und wenn das jemand übergeordnet macht, dann ist das vielleicht im ersten Moment ein bisschen was schneller, was man da zu Ende ist. Aber man hat nicht diese Erkenntnisse, die man ansonsten während so einer Ergebniserfassung hat. Dass einem also tatsächlich auffällt, Mensch, da ist mir in der Versorgung vielleicht auch mal was durch die Lappen gegangen. Das kann ja auch mal passieren im hektischen Pflegealltag. Ja, und was dann passiert, zurückzukommen, diese eingegebenen Daten werden durch die sogenannte Datenauswertungsstelle statistisch überprüft. Und wenn die soweit in Ordnung sind, dann werden sie eben ausgewertet zu diesen sogenannten Ergebnisindikatoren. Und die Einrichtungen erhalten dann einen Feedbackbericht, wo sie genau sehen können, für welche Bewohnergruppe gelingt es mir, wie gut eine bestimmte Versorgungsqualität zu erreichen.
Okay, und werden die dann trotzdem noch extern überprüft?
Ja, die Einrichtungen werden trotzdem noch extern überprüft. Die Prüfdienste erhalten basierend auf diesen eingereichten Daten eine Stichprobe und sie erhalten auch die Ergebnisse. Alles natürlich anonymisiert, ne? Es lässt sich nicht zurückverfolgen auf einen einzelnen Bewohner, aber rein theoretisch kann dann der Prüfdienst auch sehen, oha, in dieser Einrichtung ist es vielleicht nicht so gut gelungen, die Druckgeschwüre zu verhindern. Da gehe ich thematisch einfach nochmal rein und kann dazu beraten. Es ist vielleicht noch ergänzend geplant, das ist allerdings noch nicht umgesetzt, dass Einrichtungen, die sowohl in dieser eigenen Ergebniserfassung als auch in der externen Prüfung ein gutes Ergebnis haben, nur noch alle 2 Jahre geprüft werden.
Okay. Und als Laie kann ich mir das dann irgendwo angucken? Also wenn Johannes jetzt so eine externe Prüfung hatte, kann ich mir das irgendwo anschauen, wie gut er auch von dieser Prüfinstitution bewertet wurde?
Ja, man kann das wie bisher auch bei den MDK oder Prüfdienstberichten sich im Internet angucken, aber der Johannes ist auch verpflichtet, das in seiner Einrichtung auszuhängen. Das lohnt sich dann also doppelt, in die Einrichtung reinzugehen. Man kann mit Bewohnern und Angehörigen reden und vielleicht auch mal auf den Prüfbericht gucken. Aber besser reden.
Genau.
Johannes, magst du da noch was dazu ergänzen?
Nein, aber ich finde, das ist der richtige Weg, weil dann doch eher bewohnerorientiert und nicht strukturell einfach geguckt wird, was ist denn da jetzt in dem Heim los. Und das habe ich mir schon lange gewünscht und bin auch froh, dass wir bei dem Projekt mitgemacht haben. Da sind wir jetzt einfach einen Schritt voraus denen, die das alles noch lernen müssen, wie das überhaupt geht. Und wir gehen da ganz gelassen dran, unsere Mitarbeiter, weil die wissen ja, was sie zu tun haben. Und sie haben es zum Teil ja mitentwickelt. Das war ja das Tolle an dem Projekt.
Sehr schön. Johannes, danke erstmal soweit. Hast du noch, wie immer, eine Geschichte, ein Highlight der Woche, eine hübsche Erzählung?
Ja, es passt ganz gut zum Thema Qualität. Mhm. Und Nathalie hat es gerade schon gesagt, die Pfleger fühlen sich ja auch an der Ehre gepackt, wenn irgendwo was mal daneben geht. Und dazu gehören Druckgeschwüre. Also die dürfen einfach nicht passieren. Also Bewohner müssen so gut gepflegt sein, dass sie sich nicht wund liegen. Und da gibt es eine schöne Geschichte von einer Bewohnerin, die eigentlich zu dem Kreis hörte, die könnte sich wund liegen. Sie war nämlich etwas untersetzt und ja, konnte nicht mehr aus dem Bett heraus, hatte von dort Beziehungen bis in den Vatikan, ungelogen, die hat damit telefoniert. Also war eine ganz schlaue Bewohnerin, aber eben bettlägerig. Und da haben natürlich alle geguckt, dass die sich nicht wund liegt, weil die hatte so die Veranlagung dazu. Und eines Nachts gab es großen Alarm. Der Nachtdienst hatte ein riesiges Druckgespür plötzlich aus dem Nichts heraus festgestellt. Was war geschehen? Die Bewohnerin hatte darum gebeten, sie auf eine Diät zu setzen. Das wurde dann auch gemacht, aber nach einer Zeit hat ihr das nicht mehr gefallen. Aber sie mochte dann auch nicht wieder zurück, weil das ja unanständig ist, wenn man abnehmen möchte und dann klappt das alles nicht. Und dieses Druckgespür war nämlich überhaupt keins. Als der Nachtdienst reinkam, hat sie eine Scheibe rohen Schinken unter der Bettdecke verschwinden lassen. Und dies klebte dann am Rücken und sah so aus, als wenn da was Fürchterliches passiert war. Und der Nachtdienst war natürlich sehr erleichtert, als sie das dann feststellten.
Großartig.
Den Berichtseintrag in der Pflegedokumentation hätte ich gern gelesen.
Der stand drin.
Ja. Sehr schön. So. Johannes, dann vielen Dank für heute und für diese schöne Geschichte am Abschluss. Danke, dass du uns was über ein gutes Altenheim erzählt hast. Nathalie, dir vielen Dank, dass du uns erzählt hast, wie Indikatoren und Ergebnisse funktionieren in der Altenhilfe.
Gerne.
Dankeschön.
Danke auch, dass wir hier sein durften.
Und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
Karin.